Ja, hallo miteinander und willkommen zu einer speziellen Episode unserer Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Das Ganze ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Kommen wir gleich zum Thema. Wir Menschen sind soziale Lebewesen. Das ist nichts Neues und den meisten wohl auch bewusst. Wie wir in unserem Podcast mit dem Titel Das Erwachen des Bewusstseins festgestellt haben, hat das menschliche Gehirn in den vergangenen 3 Millionen Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Einen echten Quantensprung, sowohl in der Größe wie auch in der Komplexität. Und was diese Entwicklung vorangetrieben hat, diese Veränderungen, die uns von allen anderen Tieren unterscheiden, das waren zu großen Teilen die Anforderungen unseres komplexen Soziallebens. Komplexe Sozialstrukturen brauchen natürlich Verständigung, verbal, aber auch nonverbal. Und es ist leicht nachvollziehbar, dass in einer sozialen Gemeinschaft wohl diejenigen am erfolgreichsten sind, die das beste Verständnis für die Signale der anderen besitzen. Und die dementsprechend entsprechend reagieren können. Sein Gegenüber zu verstehen und ihm das Gefühl zu geben, verstanden zu werden, das sind daher auch die Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation und damit sozial erfolgreicher Menschen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir von einer kleinen dörflichen Gemeinschaft reden oder vom Leben in einer Großstadt wie Berlin. Wer nicht gerade als Einsiedler alleine lebt, wie Heidis Almühi, der kommt um angemessene soziale Interaktionen nicht herum. Sei es in Sachdiskussionen, bei Vertragsverhandlungen, Beratungs- oder Verkaufsgesprächen, egal ob beruflich oder privat. Da können wir uns Ärzte anschauen, die mit Patienten sprechen, oder Apotheker. Polizeibeamte im Kontakt mit Bürgern, Physiotherapeuten, deren Behandlungsliege oft genug zum Beichtstuhl wird, und natürlich auch Lehrer im Gespräch mit Schülern, aber auch Eltern. Wir können jeden Verkäufer oder Vertriebler als Beispiel nehmen oder auch den Bus- oder Bahnfahrer oder Schaffner, deren Kundenkontakt sich nicht nur auf der sachlich-professionellen Ebene abspielt, für die er vordergründig bezahlt wird. Jeder von uns, der beruflich regelmäßig und intensiv mit Menschen zu tun hat, der weiß natürlich, dass sich solche Kontakte mit Kunden, Patienten oder Klienten selten auf die reine Sachebene beschränken. Jeder bringt in jede Situation eben auch das Päckchen mit, das er im Leben trägt. Und mit all diesen unvermeidlichen Situationen des Alltags kommt dann stets der am besten zurecht, der am besten erkennt, wie der Gesprächspartner gerade drauf ist, wie er tickt, was ihn antreibt, was ihm wichtig ist. Wer Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen anderer hat, der hat auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren und eine konstruktive Vertrauensbasis aufzubauen. Das kommt dann natürlich beiden Parteien zugute. Sei es eben in Verhandlungen mit Mitarbeitern, Vertragspartnern, Kunden, Klienten oder Auftraggebern oder bei privaten Kontakten. Es geht also in gewisser Weise um Empathie. Um Empathie und die Wahrnehmung anderer. Über die Frage, wo die Empathie bei uns eigentlich herkommt, haben wir auch in unserem Podcast Nummer 10 unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein geplaudert. Vielleicht mag der eine oder andere da noch einmal reinhören. Jetzt geht es uns um einen anderen Schwerpunkt. Jetzt geht es darum, wie unterschiedlich Empathie bei verschiedenen Menschen ausgeprägt sein kann und es geht um ihren konkreten Nutzen im Umgang mit anderen. Das ist etwas, das seit etwa 10 Jahren auch gerne als soziale Intelligenz bezeichnet wird. Diesen Begriff dafür hat der amerikanische Psychologe Daniel Goleman geprägt, in Anlehnung an sein Konzept der emotionalen Intelligenz, das er bereits in den 1990er Jahren entwickelt hat. Das ist inzwischen auch etwas bekannter. Diese emotionale Intelligenz bedeutet nach Goleman vor allem, sich die eigenen Gefühle bewusst zu machen und auch mit ihnen umgehen zu können. Bei der sozialen Intelligenz geht es nunmehr darum, was ich diesbezüglich von einem Gegenüber wahrnehme und wie ich damit umgehen kann. Auch wenn dieses Konzept der sozialen Intelligenz also vergleichsweise neu ist, die Grundidee an sich dafür, die ist schon ziemlich alt. Bereits in den 1920er Jahren hat der amerikanische Psychologe Edward Lee Thorndike erkannt, dass es eine spezielle soziale Kompetenz ist, andere zu verstehen, mit ihnen angemessen umzugehen und in Beziehungen weise zu handeln. Grundsätzlich nichts Neues also. Nun kennt natürlich jeder von uns Tests für den IQ, also den generellen Intelligenzquotienten. Und auch der EQ, also ein Wert für emotionale Intelligenz, wird zunehmend häufig ermittelt. Aber nach wie vor ist es nicht einfach, die soziale Intelligenz zu messen. Das liegt unter anderem an dem nur allzu bekannten Unterschied zwischen Wissen und Tun. Nur dass ich erkenne oder weiß, was in einem bestimmten Kontext angemessen wäre, bedeutet ja nicht, dass ich auch danach handle. Was würde also ein Test für soziale Intelligenz zeigen? Würde er zeigen, ob sich die Person im Leben sozial intelligent verhält? Natürlich nicht. Der Test würde zeigen, ob der Betreffende angemessene soziale Muster und Normen kennt. Mehr aber auch nicht. Immerhin, das ist ja schon etwas, denn jemand, der sich unangemessen verhält, der es an Empathie und Gefühl für andere vermissen lässt, der kann ja zu einer von zwei Sorten Mensch gehören. Zu denen, die wissen, was angemessen wäre, aber trotzdem anders, also unangemessen handelt, oder zu denen, die es gar nicht merken und nicht besser wissen. Okay, für das jeweilige Gegenüber ist wohl keines von beidem ein wirklicher Trost. Wenn also Menschen wenig Empathie zeigen, kann das daran liegen, dass sie entweder wenig davon besitzen, es kann aber auch daran liegen, dass sie nur nicht nach außen tragen. Und der Grund dafür, dass Menschen also mit ihrer Empathie eher zurückhaltend sind, könnte entweder sein, dass sie gar nicht wissen, wie sie sie nach außen tragen sollen, oder dass sie es bewusst nicht tun. Und auch dafür kann es Gründe geben. Professor Yawei Cheng vom Institute of Neuroscience der Universität of Taipei hat 2007 die Ergebnisse einer spannenden Studie veröffentlicht. Über Kernspintomographie wurde die Aktivität bestimmter Hirnareale bei Probanden beobachtet, während diese Probanden gleichzeitig verschiedene Bildanimationen betrachteten. Und jetzt wird's wohl für die meisten gruselig. Diese Bildanimationen zeigten nämlich Menschen, denen Nadeln in die empfindliche Mundregion gestochen wurden. Man mag gar nicht drüber nachdenken. Aber was sich jetzt hier für den Laien furchtbar anhört, gehört natürlich für einen Zahnarzt oder einen in Akupunktur geschulten Mediziner zum Alltag. Und tatsächlich stellte Professor Cheng fest, dass ausgerechnet Ärzte beim Betrachten solcher Bildanimationen außerordentlich wenig Mitgefühl zeigten. Deren Schmerzareale im Gehirn zeigten in der Kernspintomographie im Vergleich zu Laien kaum eine Reaktion. Aber das war noch nicht alles. Hinterher wurden diese Mediziner befragt, wie sie denn wohl den Schmerz der Betroffenen einschätzten. Und nach den Ergebnissen der Kernspintomographie mag das jetzt nicht mehr überraschen, aber diese Ärzte oder Mediziner notierten auf einer Skala, die den vermuteten Schmerz der beobachteten Personen angab, nur halb so hohe Werte, wie es die Kontrollpersonen taten. Ähnliches kann man jetzt auch bei Physiotherapeuten vermuten, die zwangsläufig manchmal auch schmerzhafte Behandlungen durchführen müssen. Sicher wissen die auch rational, dass die eine oder andere Methode nicht gerade angenehm ist. Aber wie stark schätzen sie das wirklich ein? Oder was ist mit der Empfindsamkeit von Menschen, die in Berufen arbeiten, in denen sie regelmäßig starken sozialen oder emotionalen Belastungen ausgesetzt sind? Und die damit scheinbar sehr entspannt umgehen können? Handelt es sich bei vielen Ärzten, Physiotherapeuten, Polizisten oder Sozialarbeitern also um besonders gefühllose Zeitgenossen, denen die Probleme oder gar das Leid anderer egal sind? Natürlich nicht. Verschiedene Schmerz- und Persönlichkeitstests haben gezeigt, dass die Betreffenden bezüglich ihrer Empfindsamkeit vollkommen normal waren. Aber im Laufe ihrer Ausbildung und während ihrer Jahre in der beruflichen Praxis hatten sie wohl gelernt, eine etwas distanziertere Haltung einzunehmen. Möglicherweise als eine Art Selbstschutz. Das ist ja auch verständlich irgendwie. Der Co-Autor dieser Studie, John DeCity von der University of Chicago, vermutet, dass die Betreffenden gelernt haben, aktiv zwischen einer Ich- und Fremdperspektive zu unterscheiden. Sie unterdrücken also vielleicht unbewusst, aber doch aktiv ein gewisses Maß an Empfindsamkeit, um sich so den ständigen Psychostress zu ersparen. Wie gesagt, das ist sicher verständlich und oftmals auch gut für den eigenen inneren Frieden. Aber wie für alles im Leben gibt es auch hier ein rechtes Maß. Die Dosis macht's. Eine gewisse innere Distanz ist in vielen Berufen oder Bereichen des Lebens sinnvoll und hilfreich. Übersteigt diese Distanz aber eine angemessene Dimension, kann ich auch nicht mehr optimal auf meine Kunden, Klienten, Schüler, Studenten oder meine Mitmenschen im Allgemeinen eingehen. Der bereits erwähnte amerikanische Psychologe Daniel Goleman, der Vater des Begriffs soziale Intelligenz, bezeichnet als sozial intelligent denjenigen, der sich einerseits in andere hineinversetzen und ihre Gefühle wahrnehmen kann und andererseits entsprechend handelt und damit eine harmonische Verbindung mit dem Betreffenden herstellt. Und dafür sind nach Goleman unsere Gehirne auch gemacht. Sie sind quasi darauf programmiert, sich mit anderen zu vernetzen. Und die in unserem Podcast Nummer 10 über Empathie und ihre Ursachen erwähnten Spiegelneurone, die sind sozusagen Teil der Hardware dafür. Mehr oder weniger unbewusst schalten wir in bestimmten Situationen gleichzeitig ähnliche neuronale Schaltkreise an. Und je leichter ein Arzt, Therapeut, Polizist, Busfahrer, aber auch Manager, Friseur oder Kellner das hinbekommt, desto schneller und erfolgreicher gestalten sie harmonische zwischenmenschliche Beziehungen, ob beruflich oder privat. Ihre soziale Intelligenz ist dann also größer. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass man sich recht schwer damit tut, soziale Intelligenz zu messen und einen Wert vergleichbar dem bekannten IQ zu ermitteln. Spontan fällt es uns zwar sicher leicht, Personen aus unserem beruflichen oder privaten Umfeld zu benennen, die wir für besonders einfühlsam und empathisch halten, aber in einer möglichst objektiven Quantifizierung knobeln Sozialpsychologen seit langem mit wechselhaftem Erfolg. Was sich dabei aber in größeren Stichproben herausgestellt hat, ist, dass soziale Intelligenz vom allgemeinen IQ statistisch gesehen relativ unabhängig zu sein scheint. Das bestätigt einige der Statements, mit denen ich mich eingangs dieses Podcasts aus dem Fenster gelehnt habe. Ein intelligenter Mensch kennt wahrscheinlich die sozialen Normen, das bedeutet aber nicht, dass er sie auch anwendet. Er kann sie genauso gut ignorieren, bewusst oder unbewusst. Und ein weniger intelligenter Mensch mag zwar intellektuell seine Grenzen haben, sein Einfühlungsvermögen, seine Empathie und sein Sozialverhalten können dennoch überdurchschnittlich sein. Auch die Existenz hochintelligenter Soziopathen spricht ja für eine Unabhängigkeit des IQ von der sozialen Intelligenz. Aber kommen wir noch einmal zum wirklichen Leben zurück. Hat nicht der sozial ignorante Egoist eigentlich einen Vorteil, zumindest im beruflichen Kontext? Was bringt uns denn eine hohe soziale Intelligenz für den beruflichen Erfolg oder die private Zufriedenheit? Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Auch wenn man sehr schnell geschäftstüchtige Coaching-Anbieter findet, die einem ein entsprechendes Kompetenztraining anbieten. Auch wenn das zumeist nur wichtig aussieht und jedes echte Fundament dabei fehlt. Ein Psychologe, der sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat, also was zwischenmenschliches Feingefühl denn nun genau bringt, ist Professor Dr. Uwe Canning. Heute an der Hochschule Osnabrück. Als er noch an der Universität Münster war, hat er einen speziellen Fragebogen zur Messung allgemeiner sozialer Kompetenzen entwickelt. Und dabei hat er verschiedene Merkmale sozialer Kompetenzen getestet und zueinander in Beziehung gesetzt. Jedenfalls hat er diesen Test unter anderem von mehreren hundert Pflegekräften und Feuerwehrmännern bearbeiten lassen. Und parallel dazu hat er deren Lebenszufriedenheit und die empfundene berufliche Belastung abgefragt. Dabei kamen nun einige zum Teil sehr überraschende Ergebnisse heraus. Anders als man erwartet haben mag. So zeigte sich beispielsweise eine größere Lebenszufriedenheit bei den Probanden, die ihren eigenen Gefühlshaushalt als stabil betrachteten und die angaben, sich selbst in aller Regel gut im Griff zu haben. Und gleichzeitig waren das auch die Menschen, die sich im Vergleich zu anderen am wenigsten über zu hohe Arbeitsbelastung im Job beklagten. Das mag nun erst einmal nachvollziehbar erscheinen. Aber einen anderen Wert, der in dieser Studie ermittelt wurde, fand ich dann doch überraschend. Personen, die eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit zeigten, die also oft intensiv und bewusst über sich selbst nachdachten, die fanden offenbar weniger Erfüllung in ihrem Job. Also erhöhte Selbstaufmerksamkeit, geringere berufliche Zufriedenheit. Und ein umgekehrtes Ergebnis zeigte sich bei Personen mit einer hohen sozialen Orientierung. Also bei denen, die mehr über andere als über sich selbst nachdachten. Die Ergebnisse deuteten also darauf hin, dass eine hohe soziale Orientierung, also der Blick auf andere, Menschen zufriedener macht und sie besser mit den eigenen beruflichen Anforderungen fertig werden lässt. Und da wird es jetzt natürlich für unser Thema interessant. Denn das klingt doch alles in allem nach einer Win-Win-Situation, nicht wahr? Wer also andere intensiv wahrnimmt und über sie nachdenkt, bietet nicht nur eben diesen anderen etwas, sondern ist zugleich scheinbar selbstzufriedener und geht in seinem Beruf mehr auf. Das zumindest deuten diese Untersuchungsergebnisse an. Sicher, man wird auch das nicht verallgemeinern können. Aber die Tendenz dazu ist interessant genug, wie ich finde. Denn es scheint doch in diesem Zusammenhang klar von Vorteil zu sein, eine möglichst hohe Kompetenz im Umgang mit anderen Menschen zu haben. Denn die Kompetenz prinzipiell zu haben, lässt mir im konkreten Fall immer noch die Wahl, inwieweit ich auf andere eingehen möchte oder kann. Problematisch ist es doch eher für diejenigen, die gar nicht erst etwas merken oder nicht genug oder das Falsche. Ist also prinzipiell soziale Intelligenz trainierbar? Das ist hier die entscheidende Frage. Und die Antwort darauf ist prinzipiell ja. Wer im mehr oder weniger intuitiven Erkennen des emotionalen Zustands und grundlegender Charaktermerkmale anderer geübt ist, der wird ein Gegenüber auch im Alltag leichter wahrnehmen. Und damit wird er auch eine bessere Entscheidungsgrundlage für sein eigenes Verhalten dieser Person gegenüber haben. Die Antennen für die anderen lassen sich also justieren. Und das ist stets für beide Seiten profitabel, denn es eröffnet Optionen. Natürlich liegt mehr oder weniger ausgeprägter sozialer Intelligenz immer eine gewisse Veranlagung zugrunde. Aber wie bei jedem angeborenen Talent, kommt dies erst durch Erfahrungen und Interaktion mit der Umwelt zur Geltung. Oder eben nicht. Man kann Talente auch verkümmern lassen. Oder umgekehrt kann man aus seinen begrenzten Möglichkeiten das Optimum herausholen. Laut Daniel Goleman ist übrigens die soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen heute akut gefährdet. Als Folge dessen, was er als technologische Seuche bezeichnet. E-Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten verdrängen mehr und mehr das persönliche Gespräch. Selbst der für uns so normale Anruf bei jemandem wird heute durch Sprachnachrichten ersetzt. Und denen fehlt naturgemäß ein unmittelbares Feedback des anderen und damit auch die Trainingsmöglichkeit für die soziale Intelligenz. Der genetische Anteil, also die Veranlagung zu Empathie und zu sozialem Verständnis, gehen dabei natürlich nicht verloren. Aber dieser Anteil wird auch kaum trainiert und damit auch kaum verbessert. Er bleibt teilweise bruchstückhaft oder unausgereift. Das, was die Lebenserfahrung Menschen gelehrt hat, die noch ohne Handy aufgewachsen sind, wird bei jungen Menschen als prägende Quelle von Erfahrungen zunehmend weniger. Und das merken wir dann oft genug im Alltag. Kann man da nun jungen Menschen einen Vorwurf machen? Wohl kaum. Die Zeit ist, wie sie ist, und soziale Medien gehören dazu, ebenso wie deren intensive Nutzung. Aber wir können unseren eigenen Kindern Dinge vorleben, sie ernst nehmen und unterstützen. Auch wir prägen unser Gegenüber. Unser eigener Kontakt mit Menschen jeden Alters prägt den anderen. Auch oder vielleicht gerade, wenn wir bei diesem anderen eine weniger ausgeprägte soziale Intelligenz vermuten. Natürlich müssen wir dabei auch im Kopf behalten, dass soziale Codes und Standards vielfältig sind. Der zwischenmenschliche Umgang unterliegt je nach Kultur, Altersgruppe und Kontext ganz verschiedenen Regeln. Der Kontakt Jugendlicher in ihrer Peer Group ist vollkommen anders als das Gespräch eines Mitarbeiters in Gehaltsverhandlungen mit dem Chef. Ein Arzt-Patienten-Dialog unterscheidet sich grundlegend vom Telefonat mit der besten Freundin oder dem Gespräch eines Verkäufers mit einem Kunden. In jeder Situation kommen andere soziale Signale zum Einsatz. Und in jeder dieser Situationen trainieren wir spezifische Verhaltensmuster. Verhaltensmuster, über die andere Menschen, die seltener oder nie in dieser Situation sind, nicht oder weniger verfügen. Und all das beeinflusst natürlich unsere soziale Kompetenz in entscheidenden Momenten des wirklichen Lebens. Basis dieser Antennen für die anderen, die jeder von uns besitzt, ist also neben der natürlichen Veranlagung unsere Lebenserfahrung, unsere Intuition und unsere Empathie. Und man kann lernen, diese Antennen zu trainieren, zu justieren, sie empfindlicher zu machen und sie konstruktiv und bewusst zu nutzen. Das mag nötig sein, weil man das entweder bislang nicht genug trainieren konnte oder weil man das eigene Einfühlungsvermögen mit der Zeit unbewusst reduziert hat. So wie wir es anfangs für Ärzte oder Therapeuten als Beispiel beschrieben haben, die aus Selbstschutz manchmal unbewusst vielleicht etwas zu viel Distanz aufbauen. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf. Oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch für unsere Arbeit oder unsere Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.